ist nicht nötig, dass der Mensch genug von Gott sieht, um zu glauben, dass er ihn besitze. Sondern nötig ist, dass der Mensch genug schaut, um zu erkennen, dass er Gott verloren hat. Wofür der Mensch sich immer entscheidet: Ich werde ihm dort keine Ruhe lassen.
Auf der Grenze zwischen dem Süden und der Mitte Frankreichs erstreckt sich das Zentralmassiv, ein Land von dunkler Schönheit, dessen vulkanischer Ursprung überall zu spüren ist. Es ist das Land des gallischen Stammes der Averner. Daran erinnert noch heute der Name Auvergne. So heißt jener Teil dieses Gebirges, der im Nordosten zur Ebene hin abfällt. Es ist das Land, wo der spätere römische Kaiser Julius Caesar eine seiner empfindlichsten Niederlagen hinnehmen musste. Es ist das Land, wo 1623 der Mathematiker, Philosoph, Moralist und Christ Blaise Pascal geboren wurde. Ein Mann des Widerspruchs. Für die einen ist er nach wie vor einer der größten Denker Europas. Für die anderen der begabteste Menschenverächter, den es je gab. Dieser Film versucht Pascal zu deuten als jemanden, der es, wie Descartes, unternahm, für den Menschen eine neue Gewissheit zu finden. Die Vulkanberge der Auvergne gleichen abgeschnittenen Kegeln. Zufall oder nicht? Blaise Pascals erste große mathematische Arbeit ging über Kegelschnitte, und das mit 14 Jahren. Einer dieser Vulkanberge ist der Puy de Dôme. Am Fuße und auf dem Gipfel dieses Berges ließ Pascal das Experiment von Torricelli über den luftleeren Raum durchführen. Auch das kaum ein Zufall, denn der Puy de Dôme liegt nahe bei Clermont-Ferrand, der Hauptstadt der Auvergne und dem Geburtsort von Blaise Pascal. Clermont-Ferrand war eine Bischofs- und Königsstadt. 1095 rief Papst Urban II. Hier den ersten Kreuzzug aus. Und Philipp der Kühne feierte hier 1262 seine Märchenhochzeit mit Isabella von Aragon. Im Schatten der Kathedrale wurde Blaise Pascal als zweites von drei Kindern geboren. Wieder scheint dies mehr als zufällig, denn das Ringen um Gott wird Pascal zeitlebens nicht zur Ruhe kommen lassen. Die Familie Pascal lebte hier in der Rue de Gras. Nach dem Tod seiner Frau erzog Etienne Pascal seine drei Kinder allein, nach den Grundsätzen des Montaigne. Blaise Pascal war damals 3 Jahre alt. Der Einfluss des Skeptikers Montaigne wird ihn bleibend prägen. Nur noch ein Stein erinnert an das Geburtshaus von Blaise Pascal. Er erinnert auch an die geistigen Großtaten dieses Mannes, wie das Pascalsche Dreieck, die Abhandlung über Kegelschnitte und die Berechnung der Zykloide. Das ist der Weg, den ein Nagel in der Felge eines Rades zurücklegt, wenn dies auf ebener Erde dahinrollt. Blaise Pascal war Naturwissenschaftler aus Leidenschaft für die Wahrheit. Zutiefst traf es ihn daher, als ein Jesuit aus Montferrand behauptete, er, Pascal, habe das Experiment des Torricelli als sein eigenes ausgegeben. Voll Empörung schreibt er an einen einflussreichen Freund:
Denn ohne Zweifel sind sie entweder durch den Bericht von Leuten, die ihm glaubwürdig erschienen, hervorgerufen, oder sie sind ein Erzeugnis seines eigenen Geistes. Wenn das erste der Fall ist, so bitte ich Sie, mein Herr, dem guten Pater einen Dienst zu erweisen, indem Sie ihn auf die Bedeutungslosigkeit und Oberflächlichkeit seiner Meinung aufmerksam machen. Und wenn das zweite der Fall ist, so bete ich von jetzt an zu Gott, ihm diese Beleidigung zu verzeihen.
Den Kampf um die Wahrheit. Pascal wird ihn zeitlebens kämpfen, ohne den Gegner zu schonen. Dieser Kampf war seine Größe und sein Verhängnis. . 1631 zieht Etienne Pascal mit seinen drei Kindern nach Paris. Pascal ist jetzt 8 Jahre alt. Das Paris jener Tage war das Paris Richelieus, voller Geist und Glanz, leidenschaftlich interessiert an Kunst, Mathematik und Naturwissenschaft. Ich denke, also bin ich. Auf diesem Satz des Descartes errichteten die Menschen ihr neues, ich-bezogenes Weltbild, nachdem Kopernikus das alte Erdbezogene als falsch nachgewiesen hatte. Im Gegensatz zu Descartes war Pascal überzeugt, dass das Denken keine endgültige Sicherheit bieten kann. Wie denn überhaupt die beiden Männer nicht miteinander zurechtkamen? Vielleicht hat mitgespielt, dass Descartes, von Pascals Vater wegen seiner Methodenlehre öffentlich kritisiert, aus gekränkter Eitelkeit die mathematische Begabung des Kindes Blaise Pascal nicht anerkennen wollte. Der wahre Grund scheint jedoch dieser. Descartes und Pascal waren geistig zutiefst voneinander geschieden. Pascal vertraute auf das Herz, nicht auf die Vernunft.
Wir erkennen die Wahrheit nicht nur durch die Vernunft, sondern auch durch das Herz. In der Weise des Herzens erkennen wir die ersten Prinzipien. Denn die Erkenntnis, es gibt Raum, Zeit, Bewegung, Zahlen, ist ebenso gewiss wie irgendeine, die uns die urteilende Vernunft vermittelt. Und es ist dieses Wissen des Herzens, auf das sich die Vernunft stützen muss.
Das Herz, das ist für Pascal die geistige, die erkennende Mitte des Menschen. Das Denken erfasst nur das Äußere der Dinge und dieses auch nur so, wie die Gewohnheit es deutet. Das Herz aber erkennt das Wesen der Natur, die sich, so Pascal, dreifach gliedert, in die Ordnung der Körper, in die Ordnung des Geistes und in die der Liebe. Nur in der Ordnung der Liebe begreift der Mensch sich selbst, denn nur dort kann er Gott begegnen. Die Zeit in Paris fand 1638 ein jähes Ende. Wie viele andere Bürger hatte Etienne Pascal sein Geld in Staatsrenten angelegt und lebte von den Zinsen. Als der Staat die Zahlung der Zinsen damals rechtswidrig einstellte, protestierte er dagegen. Nur durch die Flucht nach Clermont-Ferrand konnte er sich der drohenden Verhaftung entziehen. Diese Flucht und dieser Rechtsbruch scheinen Blaise Pascal nachhaltig beeindruckt zu haben. In seinen Pensées notiert er später:
Das Recht kann bestritten werden. Die Macht ist unbestritten. So konnte man dem Recht nicht zur Macht verhelfen, weil die Macht das Recht bestritt und behauptete, das Recht sei Unrecht. Sie, die Macht, wäre es, die das Recht sei. Und da man nicht erreichen konnte, dass das, was Recht ist, mächtig sei, machte man das, was mächtig ist, rechtens.
2 Jahre dauerte diese freiwillige Selbstverbannung, ehe eine Intrige sie beendete. Die Hauptfigur dieser Intrige war das jüngste der drei Pascalschen Kinder, die 14-jährige Jacqueline. Mindestens so begabt wie ihr Bruder Blaise, hatte sie mit ihren Versen und ihrer Schauspielkunst das höfische Paris begeistert. Durch eine List gelang es nun, sie vor Kardinal Richelieu auftreten zu lassen. Dieser, hingerissen von Jacquelines Charme und Können, begnadigte auf ihre Bitten hin den Vater und beorderte ihn nach Rouen. Rouen, die Hauptstadt der Normandie, war und ist eine selbstbewusste Stadt. Hier im Schatten der Kathedrale, im alten Bischofspalais, von dem noch dieses leere Fenster zeugt, wurde 1431 Jeanne d'Arc als Ketzerin zum Tode verurteilt und 15 Jahre später rehabilitiert. In Rouen wird der junge Blaise Pascal zum ersten Mal in seinem Leben öffentlich für die Wahrheit des Glaubens streiten. Der Gegner in diesem Kampf ist ein ehemaliger Kapuziner, der ein Weltbild verkündet, in dem theologische, mathematische und philosophische Erkenntnisse willkürlich miteinander vermischt sind. Pascal hält den Kapuziner für einen Schwärmer. Und da ihn nichts mehr empörte als ungenaues Denken und Reden, zwingt er den Kapuziner vor dem Bischof zum Widerruf. Im Schatten der Kathedrale arbeitete auch der Vater Etienne Pascal, von Richelieu damit beauftragt, unter der Leitung des Kanzlers Séguier die zerrütteten Finanzen der Provinz Normandie wieder in Ordnung zu bringen. Der Kardinal war zu klug, um die mathematische Begabung des Vaters und noch mehr die des Sohnes ungenutzt zu lassen. Vielleicht war dies sogar der eigentliche Grund der Begnadigung gewesen. Der Auftrag war mehr als mühsam. Etienne Pascal arbeitete oft bis morgens 2 Uhr in diesem Haus, wie er seiner ältesten Tochter Gilberte nach Clermont-Ferrand schrieb. Unterstützt bei seiner Arbeit wurde Etienne Pascal von seinem Sohn. Daneben stellten die beiden das kurz vorher bekannt gewordene Experiment des Torricelli über den luftleeren Raum nach. Der Anschluss an die geistig führende Schicht Frankreichs und Europas war wiederhergestellt. Der Preis dafür war hoch. Richelieu hatte nämlich von Etienne Pascal außerdem verlangt, dem Kanzler Séguier bei der Niederschlagung eines Aufstandes gegen die Salzsteuereintreiber zu helfen. Wir wissen nicht, wie Blaise Pascal diese blutige Unterdrückung des Aufstandes beurteilt hat. Nur so viel ist sicher. Blaise Pascal war ein Gegner jeglicher Unruhe. Der Friede ging ihm über alles. Das Erlebnis in Rouen und später die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Paris, vielleicht waren sie der Hintergrund seiner pessimistischen Gesellschaftsauffassung.
Worauf wird der Mensch die Einrichtung der Welt, die er beherrschen will, gründen? Auf die Laune des Einzelnen? Was für eine Verwirrung! Auf das Recht? Er kennt es nicht. 3 Breitengrade näher zum Pol stellen die ganze Rechtswissenschaft auf den Kopf. 1 Längengrad entscheidet über die Wahrheit. Nichts kann lächerlicher sein, als dass ein Mensch das Recht hat, mich zu töten, weil er jenseits des Wassers wohnt und weil sein Fürst mit meinem Krieg führt, obgleich ich keinen Streit mit ihm habe.
Um sich und seinem Vater das zeitraubende Zählen zu erleichtern, erfand er in 3-jähriger Arbeit die erste brauchbare Rechenmaschine. Voller Selbstbewusstsein schreibt er an den Kanzler Séguier:
Im Übrigen erwarte ich, mein Herr, dass unter so vielen Gelehrten, die bis in die letzten Geheimnisse der Mathematik vorgedrungen sind, einige sich finden werden, die zunächst mein tollkühnes Unternehmen billigen, weil ich noch so jung bin und mit so wenig Mitteln und ohne einen Führer auf einem ganz mit Dornen bewachsenen Feld einen neuen Weg einzuschlagen gewagt habe. Aber ich will, dass man mich anklage, wenn man beweisen kann, dass ich nicht genau eingehalten habe, was ich versprach.
Niemand konnte ihn anklagen. Vielmehr bewunderte man ihn, weil es ihm gelungen war, einen geistigen Prozess in einen mechanischen Ablauf umzuwandeln. In der Tat war dies seine eigentliche Leistung. Mit ihr begann ein Stück Neuzeit. Doch sollte für Blaise Pascal eine andere Entdeckung wichtiger werden. 1646, 23 Jahre alt, erkennt er, dass der Mensch Gott dienen müsse. Denn da Gott die Ursache aller Dinge ist, ist dies der logisch einzig zulässige Schluss. Für Pascal war es Torheit, aus einer erkannten Wahrheit nicht die notwendigen Folgerungen zu ziehen. Also versuchte er, die ganze Familie zu bekehren. Den Anstoß zu dieser für ihn so folgenreichen Entdeckung gaben 2 Männer, die seinen Vater 1646 in Rouen nach einem Oberschenkelbruch pflegten. Von ihnen erfuhr er von dem Kloster Port-Royal in Paris. Die religiöse Begeisterung der Nonnen von Port-Royal und der heilige Eifer ihres geistlichen Leiters, des Priesters Saint-Cyran, beeindruckten Pascal zutiefst. Als er daher 1647 mit seiner Schwester Jacqueline nach Paris zieht, besuchen sie immer häufiger das Kloster Port-Royal. Während aber für Pascal der Glaube weiterhin eher eine Sache des logischen Denkens bleibt, wird er für Jacqueline mehr und mehr eine Erfahrung des Herzens. Noch unbedingter veranlagt als ihr Bruder, unterwirft sie sich vorbehaltlos der strengen Führung des Klosters. Sie schreibt und dichtet nicht mehr, weil dies eitel ist und nicht zu Gott führt. Sie hat nur noch eine Sorge, dass ihr Bruder, stolz und selbstbewusst wie er ist, der Eitelkeit dieser Welt erliegt, trotz besserer Einsicht. In ihren Augen musste diese Gefahr schon bald begonnen haben. Blaise Pascal, unruhig und offen für alles Neue, gewohnt in den gelehrten Kreisen von Paris bewundert zu werden und geistig zu unabhängig, um sich auf Dauer von anderen führen zu lassen, verschreibt sich ganz dem Forschen und Experimentieren. Er trifft mit Descartes zusammen. Aber das Treffen verläuft für beide enttäuschend. Dafür feiert Pascal einen glänzenden Triumph, als er den Parisern auf dem Tour Saint-Jacques das Experiment des Torricelli vorführt. Wie Torricelli in Italien, so wies Pascal in Frankreich nach, dass es in der Natur anscheinend einen leeren Raum gibt. Das widersprach der gängigen Lehre. Gestützt auf Aristoteles und philosophische Gründe, behauptete sie, dass die Natur so etwas nicht dulde. Einer der geistreichsten Vertreter dieser Lehre war der Jesuitenpater Noël, ein Lehrer von Descartes. Er bezweifelte die Schlussfolgerung, die Pascal aus dem Torricellischen Experiment zog, das Pascal wie folgt beschreibt.
Man nehme eine Glasröhre mit vier Füßen, bei der das eine Ende offen, das andere aber versiegelt ist. Fülle sie mit Quecksilber und verschließe dann die Öffnung mit dem Finger, wobei diese Öffnung nach unten zu richten ist. Dann tauche man sie zwei oder drei Finger tief in ein anderes Gefäß, das zur Hälfte mit Quecksilber, zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Wenn man nun das in die Quecksilberschicht getauchte Ende der Röhre öffnet, dann senkt sich das Quecksilber in der Röhre ein wenig und lässt allem Anschein nach im oberen Teil der Röhre einen luftleeren Raum hinter sich zurück.
Bevor Pascal dieses Experiment in Paris zeigte, hatte er es von seinem Schwager Perrier hier am Puy-de-Dôme durchführen lassen. Die Vorbereitungen waren mühsam. Das Experiment, durchgeführt am Fuße und auf dem Gipfel des Puy-de-Dôme, bewies für Pascal eindeutig, dass das Steigen und Fallen der Quecksilbersäule allein vom Luftdruck abhängt und nicht von irgendeinem Widerwillen der Natur. Und so stellte er in seinen Briefen an Pater Noël fest, dass in der Ordnung der Körper allein das Experiment Beweisgrundlage sei und nicht die Ansicht irgendwelcher Autoritäten. So klar hat vor Pascal keiner die Grundlagen der modernen Naturwissenschaft formuliert. Und doch wird die Naturwissenschaft nicht ihm folgen, sondern Descartes. Mitte 1647 waren Pascal und seine Schwester Jacqueline nach Paris gekommen. Der Aufenthalt hier, nur für kurze Zeit geplant, musste verlängert werden, da Pascal krank wurde. Pascal, von Geburt an kränklich und wie er selber schreibt, seit seinem 18. Lebensjahr keinen Tag ohne Schmerzen, wird nie mehr richtig gesund werden. Wie er auch nie mehr Paris für längere Zeit verlassen wird. Aber nicht die Krankheit erschütterte ihn damals, sondern Jacquelines Entschluss, ins Kloster Port-Royal einzutreten, obwohl er sie zunächst darin bestärkte, gegen den Willen des Vaters. Der Vater zieht nach Paris, um das Schlimmste zu verhindern. Er kann zwar den Eintritt ins Kloster verzögern, aber Jacqueline nicht von ihrem Entschluss abbringen. Wie eine Nonne lebt sie von nun an im Hause des Vaters. Ihr Halt in dieser Zeit sind die Nonnen von Port-Royal und ihr Bruder. Als der Vater 1651 stirbt, scheint der Weg frei. Aber nun ist ihr Bruder dagegen. Blaise Pascal weigert sich, Jacqueline ihr Erbteil mit ins Kloster zu geben. Erst als er einsieht, dass seine Schwester durch nichts umzustimmen ist, gibt er das Geld frei. Jacqueline verlässt das Haus ohne Abschied von ihrem Bruder. Sie wollte ihm nicht wehtun. Jeder wusste vom anderen, wie sehr er unter der Trennung litt. 2 Jahre hatte der Widerstand Pascals gegen Jacquelines Klostereintritt gedauert. Was ihn letztlich dazu bewogen hat, bleibt sein Geheimnis. War es das Geld oder die Angst vor dem Alleinsein? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass er nicht dabei war, als Jacqueline im Juni 1653 hier in Port-Royal-des-Champs den Schleier nimmt. Nur noch Ruinen zeugen von diesem Kloster vor den Toren von Paris, das zu Pascals Zeiten ein geistig-religiöser Mittelpunkt Frankreichs war. Die Trennung von Jacqueline hat Pascal wahrscheinlich tiefer getroffen als der Tod des Vaters. Ab diesem Zeitpunkt datiert nämlich seine sogenannte weltliche Periode, eine Zeit der Unrast und der Verzweiflung. Ganz anders dagegen seine Gemütsverfassung, als der Vater starb. 4 Wochen danach schreibt er an seine ältere Schwester und ihren Mann:
Wir dürfen den Trost in unserem Unglück nicht in uns selber, nicht in anderen Menschen und überhaupt in nichts Geschaffenem suchen, sondern nur in Gott. Der Grund dafür ist der, dass kein Geschöpf die erste Ursache jener Zufälligkeiten ist, welche wir Unglück nennen, sondern die Vorsehung Gottes ist deren einzige und wahrhafte Ursache. Und so müssen wir ohne Zweifel zur Quelle zurückkehren, um eine wirkliche Erleichterung zu finden. Unsere Betrachtung führt uns notwendigerweise zu Jesus Christus zurück. Ohne Jesus Christus ist der Tod schrecklich, verabscheuungswürdig und das Grauen der Natur. In Jesus Christus ist er etwas anderes, liebenswürdig, heilig und die Freude der Gläubigen.
Der Brief zeigt Pascal als jemanden, der noch mit dem Kopf glaubt, nicht mit dem Herzen. Während Jacqueline für die Bekehrung ihres Bruders betet, tut er genau das, was in ihren Augen nutzlos ist. Er sucht den Beifall der Welt. Er schließt Freundschaft mit dem Chevalier de Maire und mit Damien Miton. Man findet ihn in Begleitung des Herzogs von Rouennais und dessen Schwester Charlotte. Pascal lernte damals die Umgangsformen des honnête homme, des gebildeten Menschen. Er wurde ein Meister des Wortspiels und der dialektischen Beweisführung. Er gab sich ohne Ehrgeiz, obwohl er vor Ehrgeiz brannte. Er besuchte mit seinen Freunden die Spielsäle und entwickelte daraufhin die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Er begann eine Arbeit über den geometrischen Geist und über die Kunst zu überzeugen. Er legte das Fundament für die Infinitesimalrechnung. Und er fing an, den Menschen zu studieren.
Man sage nicht, ich hätte nichts Neues gesagt. Die Anordnung des Stoffes ist neu. Jeder spielt, wenn man Ball spielt, mit demselben Ball. Aber einer setzt ihn besser.
Pascal war überzeugt, dass er derjenige ist, der die Bälle besser setzt. Und doch, er kommt nicht zur Ruhe. Äußerlich ist er nach wie vor der geistreiche, sprachgewandte und bewunderte Philosoph und Wissenschaftler. Dahinter aber verbirgt sich abgrundtiefe Verzweiflung. Pascal erkennt, dass der Mensch glücklich sein will. Aber alles, was der Mensch deswegen unternimmt, macht ihn nur unglücklicher, weil es ihn daran hindert, über sich selbst nachzudenken. Nur einer weiß, wie es wirklich um Pascal steht, seine Schwester Jacqueline. Nun besucht er sie im Kloster und gesteht ihr, dass ihn das Jagen nach Glück, Ruhm und Erkenntnis anekeln würde. Gerne würde er, um Gottes Willen, die Welt verlassen. Aber er wisse, dass dieser Wunsch nicht von Gott käme, sondern aus seinem eigenen Herzen. Gott sei ihm so ferne wie noch nie. Das Leben in der und für die Welt endet für Pascal in der Nacht des 23. November 1654. Das Protokoll dieser Nacht, das sogenannte Memorial, trug Blaise Pascal stets bei sich, eingenäht in das Futter seiner Kleider. Dort wurde es bei seinem Tode gefunden. Das Memorial ist das Vermächtnis seiner Bekehrung durch Gott.
Jahr der Gnade 1654, Montag, den 23. November, Tag des heiligen Clemens, Papst und Märtyrer. Seit ungefähr abends 10:30 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit. Gewissheit. Empfinden, Freude, Friede. Gott Jesu Christi. Freude, Freude, Freude und Tränen der Freude. Ich habe mich von ihm getrennt. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und dem du gesandt hast, Jesum Christum, anerkennen. Jesus Christus, Jesus Christus. Ich habe mich von ihm getrennt. Ich habe ihn geflohen, mich losgesagt von ihm, ihn gekreuzigt. Möge ich nie von ihm geschieden sein.
In dieser Nacht wurde Pascal die Erkenntnis geschenkt, dass Gott wirklich und lebendig ist. Gott hatte sein Herz angerührt.
Das Herz, das Gott spürt, und nicht die Vernunft. Das ist der Glaube. Gott spürbar im Herzen und nicht der Vernunft. Niemand wird einen wahrhaften und fruchtbaren Glauben glauben, dessen Herz Gott nicht gebeugt hat. Und man wird glauben, sobald er es beugte.
Gott hatte sein Herz gebeugt. Aus dieser Überzeugung, aus diesem geheimen Gedanken wird Pascal nun leben. 8 Jahre hat Pascal nach dieser Nacht noch zu leben. 8 Jahre, in denen er alles daran setzt, die Menschen zum Glauben an Gott zu bewegen. Er lässt sie nicht mehr in Ruhe. Er stört sie auf in ihrem Vertrauen auf die Vernunft.
Die ganze sichtbare Welt ist nur ein unmerklicher Zug in der weiten Höhlung des Alls. Keinerlei Begreifen kommt ihr nahe. Wir können unsere Vorstellung von ihr aufblähen über die letzten denkbaren Räume hinaus. Was wir zeugen, sind verglichen mit der Wirklichkeit der Dinge Winzigkeiten. Es ist eine unendliche Kugel, deren Mittelpunkt überall und deren Oberfläche nirgends ist. Nicht nur das sichtbare Weltall will ich zeichnen, sondern auch die Unermesslichkeit, die man im Bereich des immer verkürzten Atoms von der Natur erfassen kann. Hierin schaue er eine Unermesslichkeit von Welten. Jegliche habe ihren Weltraum, ihre Planeten, ihre Erde und alles im gleichen Verhältnis der sichtbaren Welt. Wer sich derart sehen wird, wird vor sich selbst erschaudern. Denn was ist zum Schluss der Mensch in der Natur? Ein Nichts vor dem Unendlichen. Ein All gegenüber dem Nichts, eine Mitte zwischen Nichts und All. Er ist gleich unfähig, das Nichts zu fassen, aus dem er gehoben, wie das Unendliche, das ihn verschlingt. Das ist unsere wirkliche Lage. Sie ist es, die uns unfähig macht, etwas gewiss zu wissen und restlos ohne Wissen zu sein. Auf einer unendlichen Mitte treiben wir dahin, immer im Ungewissen und von einem Ende gegen das andere gestoßen. An welchem Grenzfall wir uns binden und halten möchten, jeder schwankt und entschwindet und flieht in einer Flucht ohne Ende. Nichts hält uns zu Liebe an. Wir brennen vor Gier, einen festen Grund zu finden, um darauf einen Turm zu bauen, der bis in das Unendliche ragt. Aber all unsere Fundamente zerbrechen und die Erde öffnet sich bis zu den Abgründen.
Pascal zeigt dem Menschen sein Elend, damit der Mensch über seinen wahren Ursprung aus Gott nachdenke. Dies ist der geheime Gedanke, der die Pensée durchzieht, jenes Bündel Blätter vollgeschrieben mit Notizen, Stichworten und Aufsätzen, das Pascal unsterblich macht.
Was schreit aus dieser Unmacht und dieser Gier, wenn nicht das, dass ehemals der Mensch wirklich im Glück war? Wovon uns nichts blieb als die Narbe und die völlig leere Spur, die der Mensch nutzlos mit allem, was ihn umgibt, zu erfüllen trachtet.
Die Jagd nach dem Glück. Pascal findet sie wieder in der Jagd nach dem Hasen. Es geht bei dieser Jagd nicht um den Hasen, denn müsste man ihn kaufen, würde ihn keiner haben wollen. Es geht allein um die Zerstreuung. Am Ende dieser erfolglosen Jagd nach dem Glück steht der Tod. Steht die Frage, ob der Mensch ewig vernichtet oder ewig elend sein wird, sofern er nicht die Wahrheit, das heißt Gott, gefunden hat. Pascal kann es nicht begreifen, dass die Menschen dieser Frage gegenüber so gleichgültig sind, wo sie sich doch sonst um die harmlosesten Dinge sorgen, wie Erfolg, Ehre und so weiter. Eingedenk des Todes muss der Mensch sich für oder gegen Gott entscheiden. Darin hat er keine Wahl. Vernünftig handelt er, wenn er sich für Gott entscheidet, da er nur Endliches wagt, um Unendliches zu gewinnen. Das ist logisch, aber daran zu glauben, schenkt allein Gott.
Denn es ist nicht wahr, dass alles Gott enthüllt. Und es ist nicht wahr, dass alles Gott verbirgt. Es ist aber gleicherweise wahr, dass er sich vor denen verbirgt, die ihn versuchen, und sich denen enthüllt, die ihn suchen. Weil die Menschen gleicherweise Gottes unwürdig wie Gottes fähig sind. Unwürdig, weil sie verderbt sind. Fähig aufgrund ihrer ersten Natur.
Genau dies lehrt die christliche Religion. Sie allein wird dem Menschen gerecht, der elend ist, und zugleich zum Höchsten berufen, nämlich Jesus Christus zu kennen und zu lieben. Nur durch Jesus weiß der Mensch, was der Mensch wirklich ist. Nach wie vor sind dies glasklare Sätze. Aber nun wird hinter ihrer Schroffheit ein Mensch spürbar, der für sich die dritte Ordnung entdeckt hat. Die Ordnung Gottes und der Liebe.
Einsam ist Jesus auf Erden. Nicht nur, dass niemand seine Qualen mitfühlt und teilt, sondern niemand weiß auch nur von ihnen. Bis an das Ende der Welt wird die Agonie Jesu dauern. Nicht schlafen darf man bis dahin.
Pascal wollte nicht schlafen. Er wollte wachen. Wachen aber hieß für ihn kämpfen. Die Gelegenheit ergab sich schon bald. Die strenge Glaubenslehre von Port-Royal war den Jesuiten ein Dorn im Auge. Ihrer Meinung nach bedrohte diese Lehre die menschliche Freiheit. Sie klagten auf Häresie und verteidigten die menschliche Freiheit derart, dass Pascal dadurch die Kirche bedroht sah. Das drängte ihn auf die Seite von Port-Royal. Von Januar 1656 bis Juni 1657 schrieb er 18 öffentliche Briefe gegen die Jesuiten, deren Sprachgewalt und beißende Ironie unübertroffen bleiben. Mitten im Kampf brechen die Briefe ab, obwohl der Streit immer erbitterter geführt wurde, auch von Seiten Pascals. Hatte Pascal gespürt, dass sein Kampf für die Wahrheit zu zerstören begann?
Selbst aus der Wahrheit macht man sich einen Götzen. Denn die Wahrheit, die außerhalb der Liebe Gottes ist, ist nicht Gott.
1661 endete der Kampf mit dem Sieg der Gegenpartei. Er endete mit dem Tod Jacquelines, die an ihm zerbrach. Wie sehr auch Pascal innerlich gefährdet war, verraten folgende nicht veröffentlichte Sätze.
Mögen meine Briefe von Rom verdammt sein. Was ich in ihnen verdamme, ist im Himmel verdammt. Dein Gericht, Herr Jesus, rufe ich an. Bin ich allein gegen 30.000? Keineswegs. Nehmt euch in Acht. Ihr habt das Gericht. Ihr habt den Betrug. Ich habe die Wahrheit. Sie ist meine ganze Stärke. Verlöre ich sie, wäre ich verloren. Möge Gott in seiner Barmherzigkeit das Gute, das in euch ist, rechnen und uns allen die Gnade zuteil werden lassen, dass die Wahrheit in meinen Händen niemals Schaden erleide.
Pascal schweigt. Hatte er gespürt, dass er auch diesmal nur das eigene, hassenswerte Ich gesucht hatte? Sein Werk bleibt unvollendet, sein Weltbild bis heute weitgehend unentdeckt. Pascal versuchte, einen neuen Weg zu weisen, einen Weg, der im Herzen des Menschen beginnt, nicht in seinem Kopf. Das Herz, so Pascal, trägt jene leere Spur, jene Narbe, die den Menschen unaufhörlich daran erinnert, dass er wirklich einmal glücklich war. Abkehr von Gott hat den Menschen seines Grundes beraubt, hat ihn entwurzelt, ihn verstört. Statt der Einsicht beherrschen ihn nun die Leidenschaften. Sie verkehren alles, selbst das Gute in Lüge und Schuld. Dies hat Pascal schmerzlich an sich selbst erfahren. Erst als Gott ihn gebeugt hatte, erst als er erkannt hatte, dass auch der Gegner nur das tut, was Gott will, wurde sein Herz ruhig und bereit zu schweigen und zu leiden. So sieht man nun Pascal tagtäglich die Kirchen in der Umgebung seiner Wohnung besuchen. Dort kniet er, betet und küsst die Statuen der Heiligen. Er unterwirft sich diesem äußeren Tun nicht, weil er davon Hilfe erwartet, sondern weil es Hochmut ist, solches nicht zu tun. Der Körper muss sich dem Geist vereinen, obwohl beide unendlich voneinander getrennt sind.
Es wird niemals gelingen, aus allen Körpern zusammen einen kleinen Gedanken zu bilden. Das ist unmöglich und anderer Ordnung. Aus allen Körpern und allen Geistern wird man keine Regung wahrer Liebe zu Gott gewinnen können. Das ist unmöglich und anderer, übernatürlicher Ordnung.
Im Juni 1662 lässt sich der kranke Pascal in das Haus seiner Schwester Gilberte bringen. Er leidet unter Kopfschmerzen und Krämpfen. Er weiß, dass er bald sterben wird. Er bittet deshalb um die Kommunion. Man verweigert sie ihm, da sein Zustand nicht so schlimm sei. Er bittet, wie Jesus, unter den Armen sterben zu dürfen. Umsonst. In der Nacht zum 18. August fällt Pascal in einen todähnlichen Zustand. Nun ruft man den Priester. Unter Tränen und bei vollem Bewusstsein empfängt Pascal die Kommunion. Möge Gott mich nie verlassen. Das waren seine letzten Worte. »24 Stunden später, am 19. August 1662, um 1 Uhr nachts, stirbt Blaise Pascal, 39 Jahre und 2 Monate alt. Er wird hier in der Kirche Saint-Étienne-du-Mont beigesetzt, ohne Grabstein, wie er es sich gewünscht hatte.« Zurück bleibt die Erinnerung an einen Menschen, der in seinem Denken ungewöhnlich kühn und klar war, der Descartes ebenbürtig die Welt neu zu deuten versucht hat. Pascal wollte den heimatlos gewordenen Menschen ein neues Haus schaffen. Dass dies vergessen wurde, vielleicht liegt es mit daran, dass dieses Haus Gott als Fundament hatte. Dieser Gott hatte ihn ergriffen. Von diesem Gott musste er Zeugnis ablegen.
Der Gott der Christen ist ein Gott der Liebe und des Trostes. Ein Gott, der die Seele und das Herz derjenigen erfüllt, die er besitzt. Ist ein Gott, der sie im Innern ihrer Elend und seine unendliche Barmherzigkeit spüren lässt. Der sich in der Tiefe ihrer Seelen ihnen vereint und sie mit Demut, Freude, Vertrauen und Liebe erfüllt. Und sie unfähig macht, ein anderes Ziel zu haben als ihn.